Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Herzlich willkommen zum Popkultur-Wochentalk. Oh, und Sie hören es schon, ich klinge überhaupt nicht gut. Mein Name ist Ingrid Wenzel. Hallo und herzlich willkommen zum Popkultur-Wochentalk. Wir besprechen Themen der aktuellen Woche mit zwei Gästen. Und ich klinge nicht gut, aber meine beiden Gäste, die klingen gut.
Hoffen wir es.
Ja, das klingt schon mal sehr gut. Einmal Dennis Kogel, Medienjournalist. Hallo.
Hi.
Und Diana Weiß, Modejournalistin. Hallo.
Hallo.
So, Diana, du hast den Kürbis mitgebracht. Warum?
Naja, das Thema liegt sozusagen auf der Hand. Ne? Jetzt geht der Herbst los.
Oder auf
und,
dem Feld.
Genau, auch das. Auf der Fensterbank. Ne? Überall gibt es jetzt Kürbisse und Kürbisangebote. Und halt eine besondere Plage, wie manche meinen, ist der Pumpkin Spice Latte, über den wir dann auch noch sprechen müssen. Ein ausgiebig verachtetes Getränk, von manchen allerdings auch sehr geliebt.
Wir können mal kurz in ein Rezept einhören zum Einstimmen.
Ein Esslöffel Kürbispüree, gekauft oder selbst gemacht, 120 bis 150 Milliliter Milch, einen frisch gebrühten Espresso, einen Esslöffel Reis oder Ahornsirup oder Agavendicksaft, 200 Gramm Schlagsahne, etwas Vanillepaste,
ja, zwei Esslöffel. Ja, kommt doch sofort Stimmung auf. Es kommt von amerikanisch Kochen. Diana, du bist unsere Modeexpertin hier, aber Dennis, du möchtest heute auch über Mode reden.
Ja, weil ich über ein Spiel gestoßen bin, das gerade total die Popkultur aufmischt, Dress to Impress, und sogar Sophie Passmann hat drüber gesprochen und Charlie XCX hat da eine Kollaboration gemacht. Also es ist irgendwie plötzlich sehr in der Popkultur und da hoffe ich, dass wir drüber reden können, warum.
Ja, schauen wir mal, was es damit auf sich hat und wo bekommt man Modeinspiration? Ja, unter anderem auf Instagram. Instagram hat diese Woche die Regeln für Minderjährige eingeschränkt. Dringender Schritt oder alles eigentlich eh viel zu spät. Besprechen wir alles gleich. So, Hand hoch, wer es noch nie gemacht hat, zu Hause so tun, als wäre man Model. Einmal durch den Flur stolzieren, als wäre es ein Laufsteg. Und naja, einige filmen sich auch dabei und stellen es online. Ja, bei TikTok, wo sonst? Und da kommt jetzt noch ein Trend obendrauf, und zwar Dress to Impress. Dennis, was sehen wir in diesen Videos?
Also, diese Videos sind sehr, sehr merkwürdig, weil man sieht da Leute auf die Kamera zulaufen und dabei läuft diese ganz, ganz komische, dudelige Fahrstuhlmusik. Ja. Genau. Und dann laufen sie auf die Kamera zu mit ziemlich alltäglichen Outfits und machen dann am Ende ganz abgehackt so eine Pose. So ganz merkwürdige Posen. Also zum Teil sind das so Posen, die man so vom Laufsteg vielleicht kennt. Irgendwie Hüfte vor und irgendwie gewagt in die Kamera gucken. Und manchmal sind die Posen wirklich bizarr. Ich kann es mal im Studio nachmachen. Man kann es am Radio und im Podcast nicht sehen. Aber dann stellen sie sich so breitbeinig hin, machen die Hände hinten so zusammen und stoßen die Hüfte nach vorne. Das ist eine ganz, ganz merkwürdige Pose. Gibt es so, also Diana, gibt es sowas? Ist das eine Pose, die man macht?
Also man kann alle möglichen
man kann alles
Posen
machen, oder?
Ne? Also wenn man sich, glaube ich, so Modefotografien anguckt, da gibt es dann auch schon gerne mal so eine Tendenz, bizarre Posen einzunehmen. Ja. Aber wo das letztendlich herkommt,
keine Ahnung.
Das sind so vorgegebene Posen,
ja,
die
genau.
Halt die Spielfiguren einnehmen.
Genau. Und das ist eben, das sind Posen, die man ausführen kann auf Knopfdruck in diesem Spiel. Dress to Impress heißt das. Und das ist ganz spannend, weil ich habe mich vorher damit gar nicht so viel beschäftigt, bis es dann plötzlich irgendwie in ganz vielen Medienberichten aufgetaucht ist, dass das ein großes Ding ist und dass man das auf TikTok sieht, dass das viele Leute interessiert. Und das ist so ein Multiplayer-Spiel, also ein Mehrspielerspiel, wo wo man gegeneinander Mode designt. Also es ist ein Modedesign-Multiplayer-Spiel oder vielleicht so eine Art Top-Model-Simulator, könnte man es vielleicht bezeichnen.
Ja, also ich würde einwerfen, Design tut man ja nichts. Es ist wirklich ein Styling-Spiel.
Mhm.
Man kann dort auch aus vorgegebenen, also man ist dann in einem Raum und dort gibt es dann verschiedene Accessoires, Schuhe, Klamotten, die man sich aussuchen kann, anziehen kann, und man kann sich dann auf den Stuhl setzen, schminken lassen, also
ja.
Man wählt sich so ein ganzes Gesicht aus und eine Frisur und so, die man dann draufpackt. Also der Skill, der gefordert wird, ist tatsächlich Styling und nicht Design.
Ja, okay. Naja, man kann so mitdesignen, man kann nämlich die Muster verändern, also zum Teil auf der Kleidung, ich meine, die Farben verändern und so weiter und so fort. Ja.
Aber so verkleiden, Avatar.
Ja.
Haare herstellen,
ja.
Hä, das ist doch total alt, das ist doch, also das erinnert mich an Sims, oder?
Ja, klar. Ja, genau, also die Funktion gab es halt eigentlich schon ganz lange in Spielen, also auch so in ganz großen Spielen. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von dem Spiel Red Dead Redemption 2, das
oh,
ist
ja.
So ein Cowboy-Spiel und dann kann man so durch den wilden Westen reiten. Und eines der Lieblingsdinge, die ich da gemacht habe, war mir Kostüme überlegen. Dann war ich so, das ist mein Kostüm, um den Zug zu überfallen. Und mit diesem Kostüm gehe ich in die Stadt. Und meine Freundin hat mich damals ausgelacht dafür, weil dann war das so von wegen, das ist Dennis komisches Cowboy-Modespiel. Und das hat aber keine spielerische Auswirkung. Und bei Sims meistens auch nicht. Und ich finde es interessant bei Dress to Impress, dass das ein Spiel ist, wo quasi das der ganze Spielinhalt ist. Also diese Kostüme zu entwerfen, das Styling zu machen und miteinander zu vergleichen. Also das, was vorher nur so vielleicht in der Community gemacht wurde.
Also es ist ein bisschen auch wie Shopping Queen, weil es immer ein Motto gibt. Also es wird immer vorgegeben, ein Motto, und dann hat man 5 Minuten oder so Zeit, zu diesem Motto sich passend das Outfit zusammenzustellen.
Aber was macht denn den Reiz aus?
Also, hallo, ich brauche eigentlich wenig Aufforderung, um mir Outfits zusammenzustellen. Das macht an sich schon Spaß. Und wahrscheinlich ist dann dieser Vergleich, ne? Am Ende werden dann alle, laufen dann über einen Laufsteg, machen diese Posen und dann stimmen alle ab und dann gibt es so ein Ranking.
Aber die Ästhetik ist ja auch total krude, also wie so ein altes Spiel, oder?
Ja, also es sieht nicht super neu aus, aber es sieht auch nicht schrottig aus, würde ich sagen. Es hat schon, ich finde, es hat schon was so. Und vor allem hat die Kleidung auch was. Also ich finde, die Outfits, die dann dabei entstehen, sind dann manchmal ganz interessant. Und ich finde es auch interessant zu sehen, was die anderen sich zu einem Thema überlegt haben. Und es ist dann auch interessant, wie schlecht man selber abschneidet. Also ich habe es gespielt, dann war das Thema Rockstar. Und ich hatte so, ich hatte irgendwie so Lenny Kravitz Lust und hatte irgendwie eine riesige Sonnenbrille aufgesetzt und irgendwie so eine coole Lederjacke mit so einem Felldings obendrauf. Ich bin Letzter geworden. Ja, niemand wollte für mich abstimmen. Alle haben abgestimmt für so eine Pop-Punk-Girl-Ästhetik oder so. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Leute, die das spielen, minderjährig sind.
Und wir
mittendrin. Diana, du hattest es ja doch auch ausprobiert, oder?
Genau, ich habe es auch ausprobiert. Ich bin auch Letzte geworden. Und lustigerweise gab es gestern eben auch einen Post von Sophie Passmann zu dem Thema, die sich darüber beschwert hat, dass sie auch immer sehr schlecht abschneidet. Und sie hat es auch mit dem Alter begründet.
Ja, also das Ding ist nämlich, Dress to Impress ist nicht ein Spiel, das man sich kauft, sondern das ist ein Spiel, das existiert innerhalb von so einer, ja, im Prinzip Social-Media-Plattform. Roblox heißt die, Roblox. Und die ist, also ich habe das so ein bisschen das Gefühl, das ist so das größte Spiel, über das niemand wirklich redet, weil das so viel von Minderjährigen gespielt wird. Also es ist jetzt irgendwie kein großes Spiel, das irgendwie in den Charts auftaucht, das verkauft wird, sondern das spielen halt Kinder vor allem. Und das hat wirklich super, super viele Menschen, die das spielen. 80 Millionen aktiv jeden Tag und so 30 Millionen davon sind wohl unter 13 Jahre alt. Aber so Spiele wie Dress to Impress, die sind so Teil von so einem Push, das an auch eine ältere Zielgruppe ranzubringen, die so ein bisschen älter sind als 13, also 17 bis 24. Mhm. Ja.
Und ja?
Ja, also ich finde daran interessant, also Roblox ist ja sozusagen dieses mysteriöse Metaversum, über das ja schon viel gesprochen wird und dann weiß eigentlich keiner, was das sein soll. Also Roblox ist es, dass man halt eben in einem virtuellen Raum sich bewegt und man kann dort auch die anderen Leute sehen, die dort was machen, kann sich gegenseitig die Klamotten wegschnappen, genau, als Avatar. Alle sehen so ein bisschen aus wie diese Bratz-Dolls, also sehr so dünne Körper und dann so Riesenköpfe, so ganz große, runde Köpfe.
Ja.
Und also ich glaube, es ist schon so eine Strategie, gerade die Jüngere, also die Generation Alpha halt so daran zu führen, weil das ist ja das nächste große Ding auch für die Modeindustrie, tatsächlich zunehmend virtuelle Kleidung herzustellen und die dann dort auch zu verkaufen. Und wenn ich da jetzt mit meinen Studierenden drüber rede, die so Gen Z sind, dann sagen sie alle, nee, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ich zahle doch nicht Geld für irgendwelche virtuellen Sneaker, die ich dann im Metaversum anziehe. Aber ich glaube, witzig, das wird passieren.
Das passiert ja schon jetzt. Das passiert ja schon jetzt. In anderen Spielen zahlen Leute Geld für Outfits für ihre Spielfiguren, also in allen möglichen Spielen. Und das ist eigentlich nur die logische Weiterführung davon, dass man quasi so dieses kosmetische Ding, was in vielen Spielen drin ist, dass man das zum Spielinhalt macht. Und ich finde das wirklich clever, weil das spricht definitiv Menschen an, die, würde ich sagen, vielleicht eher selten mit Spielen in Berührung kommen. Also ich sehe jetzt zum Beispiel nicht so viel Passmann dauernd über Videospiele sprechen. Und jetzt hier schon, oder dass in der New York Times dann irgendwie darüber gesprochen wird, über so ein Spiel, das ist auch nochmal was Besonderes, so was so die Spiele-Coverage angeht, so aus so einer medienjournalistischen Warte. Aber was ich daran nochmal interessant finde, ist, dass man da vielleicht auch nochmal kritisch auf Roblox schauen sollte, also generell. Also ja, es ist so ein Erfolgsding, was ganz, ganz viele Kinder spielen, aber gleichzeitig ist es auch eine Plattform, die massiv kritisiert wird. Also es gab dieses Jahr einen Report im US-Magazin Bloomberg, da war die Überschrift, Roblox hat ein Pädophilie-Problem. Und das klingt dann schon ein bisschen unschön. Und das Problem ist halt, dass Roblox ein Spiel ist, in dem ja vor allem eben Kinder unterwegs sind, die dann aber miteinander chatten können. Also ist quasi, Roblox hat immer einen Chat, der offen ist für alle, wo man miteinander schreiben kann. Und das wird dann auch zum Teil von Erwachsenen ausgenutzt, die dann halt so richtig Kinder anschreiben und sie auf andere Plattformen locken wollen. Und da muss man wirklich sehr, sehr hart aufpassen. Also wenn man selber Kinder hat und die irgendwie auf Roblox unterwegs sind.
Über den Jugendschutz wollen wir ja auch gleich nochmal bei Instagram sprechen, aber gehen wir nochmal zurück zum Spiel Dress to Impress, was ja bei Roblox läuft. Das Interessante ist ja, dass jetzt davon Menschen im realen Leben Videos machen und sich so verhalten wie die Avatare und das dann auf TikTok und Co. stellen.
Ja. Ja, das ist super cool. Ich finde das total spannend, dass man hier sieht, auch wie so Videospiele dann irgendwie in der allgemeinen Popkultur landen.
Na, das Leben imitiert die Kunst. Das ist ja auch nichts Neues. So. Also ich glaube wirklich, dass das eine Entwicklung ist, die weitergehen wird. Also das nächste sind halt eben stärker diese gebrandeten Inhalte und eigentlich alle großen Modebrands, Luxusfirmen investieren halt seit Jahren total viel Geld in dieses Metaversum und in entsprechende Angebote und die sind da wirklich scharf drauf, dass Leute anfangen, sich Designerklamotten für ihre Avatare zu kaufen. Und wie gesagt, erste Erfolgsgeschichten gibt es ja schon. Also Gucci hat irgendwie mit Animal Crossing zusammengearbeitet. Also das waren dann aber immer so Special-Kooperationen, dass es das mal gab. Ich glaube, es wird auf jeden Fall mehr und mehr werden und das, was manchen Leuten heute so absurd vorkommt, dass man da echtes Geld dafür bezahlt. Also das Spiel ist ja kostenlos, Dress to Impress, aber es ist so eine Randführung.
Ja. Absolut, ja, ich finde, von daher gibt es auch Sinn, dass dann zum Beispiel es jetzt ja Charlie XCX Brad Nagel gibt in Dress to Impress. So.
Ja, die hatte ich heute bei meiner Figur. Er hat mir aber nichts genutzt bei der Abstimmung.
Ich glaube, man kann es gerne ausprobieren, finde ich. Man sollte sich vielleicht nicht schlecht fühlen, wenn man von den 13-Jährigen nicht zum bestangezogenen Dress-to-Impress-Menschen gewählt wird. Ich finde das ganz okay.
Also es klingt eigentlich nach einem großen Spaß für groß und klein ja anscheinend. Bisschen wie verkleiden, nur halt online und sich dann gegenseitig bewerten. Und ja, Roblox, die kritische Haltung dazu, können wir, glaube ich, auch gleich ins nächste Thema mitnehmen. Wir wollen gleich über Instagram sprechen. Und zwar haben die ja sogenannte Teen-Konten eingeführt diese Woche für den Jugendschutz. Ja, ob das eine gute Lösung ist oder nur Tropfen auf dem heißen Stein der Handysucht. Wir haben ja über Roblox gesprochen, diese Online-Spiele-Plattform, auf der sich Millionen Minderjährige auch rumtreiben. Und Jugendschutz bei solchen Plattformen, wie auch bei Social Media, ist ja auch immer wieder Diskussionsthema. Und zwar nicht nur in den Wohnzimmern von Familien, sondern auch von staatlicher Seite. Das Digitale Dienstegesetz der EU zum Beispiel mahnt Online-Plattformen zu mehr Jugendschutz. Und ja, jetzt kommt ein bisschen Bewegung rein. Und zwar bei Instagram. Die führen jetzt sogenannte Teenager-Konten in manchen Ländern ein. Soll in der EU auch noch eingeführt werden. Aber so ein krasser Unterschied zu normalen Konten scheint es gar nicht zu sein, oder?
Ach, ich weiß nicht. Hat so ein paar interessante Funktionen, finde ich. Also wir können sie ja kurz irgendwie auflisten, was es da so gibt. Also die Teenager-Konten sollen erstmal alle privat sein, also quasi, dass sie nicht öffentlich sind. Was gibt's noch? Man kann sich DMs nur schreiben, also Privatnachrichten kann man sich nur schreiben, wenn man sich gegenseitig folgt. Also man kann nicht einfach so von irgendwem angeschrieben werden. Und dann gibt es so ganz, ganz viele Filter für Beleidigungen und für Inhalte zum Beispiel so.
Sensibles, ja.
Ja, genau. Oder auch, aber auch zum Beispiel sowas wie kosmetische Eingriffe, was ja irgendwie auch so Inhalte sind, die Leute stark betreffen oder jüngere Leute stark betreffen sollen, so Körperbild und so weiter und so fort.
Und
Ja, also ich habe da so ein bisschen meine Probleme damit. Klar, natürlich, Jugendschutz ist wichtig. Jeder möchte irgendwie die Kinder und die Jugendlichen schützen. Aber ich sehe so eine Gefahr der Verzerrung, genau wie bei dieser Roblox-Diskussion, dass das halt sehr diese Angst schürt vor so diesen bösen, fremden Pädophilen, die dann da so in die DMs leiden von den Minderjährigen. Und die größte Gefahr für sexualisierte Gewalt geht immer noch aus dem nahen Umfeld aus von Minderjährigen, also Freunde, Bekannte, Familie, und das Thema wird dann nicht angegangen, es wird so verschoben auf so ein anderes Feld, und ich glaube halt, dieses Grooming ist ja der neue Begriff, ne? Grooming, dass man so sich das Vertrauen erschleicht von Minderjährigen, die dann dazu bringt, irgendwelche Sachen zu machen, das wird betrieben von den Plattformen selbst, meiner Ansicht nach, weil ich glaube, dass diese Einführung von den Teenagerkonten dazu führt, dass eigentlich die Akzeptanz steigt, dass vielleicht Eltern, die dagegen sind, jetzt sagen, naja, wenn es jetzt diese Teenagerkonten gibt, dann ist es ja in Ordnung. Und es geht ja wieder darum, diese Nutzung halt zu normalisieren und halt die jungen Menschen schon darauf vorzubereiten, auf ihre spätere Social-Media-Karriere.
Also du meinst es quasi, dass weil es diese Teenager-Konten gibt, dass dann Eltern denken, naja, wird schon okay sein, weil ist ja quasi alles schon, alles Richtige schon ausgewählt oder
ja,
so.
Ja, was ist denn die Gefahr, die von Social Media ausgeht? Also klar, also ne, es gibt jetzt diese theoretische Gefahr, dass sich da irgendwelche Erwachsenen als Jugendliche ausgeben und sich da melden. Kenne ich jetzt keine Zahlen dazu. Ich glaube jetzt einfach mal, dass es nicht andauernd passiert. Dann ist ja
aber
Instagram.
Aber es ist einfach.
Ja.
Man gibt einfach ein falsches Geburtsdatum an.
Genau. Ja. Aber dann müssen ja die Kinder auch noch Bock drauf haben, mit einem zu reden. Die sind ja auch nicht ganz doof. Also ich habe meinen Sohn mal gefragt bei Roblox, ich so, sind da so Leute und fragen die dich komische Sachen? Und er so, nee, wir reden halt über das Spiel. Die haben gar keine Lust, sich mit Leuten über andere Sachen zu unterhalten. Aber dann die Inhalte auf Instagram sind ja sowieso total zahm. Da darf man ja nicht mal weibliche Brustwarzen zeigen, wie wir alle wissen. Ne, es gibt so Themen wie ne, Selbstbild, Körperbild. Aber das sind halt so große Themen. Und ich glaube, die Plattformen selber sind ja die Gefahr. Also die größte Gefahr, die davon ausgeht, ist halt überhaupt diese Plattformen zu nutzen.
Und, also das süchtig machen.
Das oder? Wird ja einfacher gemacht. Ja, eben seine Zeit darauf zu verbringen, eben so in so eine bestimmte Verhaltensweise hineinerzogen zu werden.
Ja, ja, da passt es auch gerade ganz, ganz gut. Es gab diese Woche auch so eine Studie, die rausgekommen ist von so einem US-Marktforschungsunternehmen. Die haben so eine große Gen-Z-Studie gemacht in den USA und da quasi rausgefunden, dass irgendwie die Hälfte von den Befragten wünscht, dass TikTok zum Beispiel niemals erfunden worden wäre oder so. Also genau, TikTok und Instagram waren dann quasi so die größten Probleme. Oh ja, und Twitter beziehungsweise X, also dass das quasi das Leben schlechter macht, obwohl man es halt ganz, ganz, ganz viel nutzt. Also da gibt es quasi diese Social-Media-Reue. Und ich glaube, das hat so ein bisschen auch damit zu tun, dass viele Menschen eher negative Gefühle verbinden mit einer großen Social-Media-Nutzung, also Suchtgefühle oder dass man sich dann anfängt, mit Leuten zu vergleichen und also ich kenne es halt nur von mir, dass also mir geht es dann oft ähnlich so, wenn ich zu lange auf irgendwie Social-Media-Plattformen rumhänge, dass ich mich dann eher schlechter fühle, weil ich denke so, oh Mann, warum bin ich denn da nicht in diesem schönen Urlaub und sowas?
Das kann man auch nachweisen, also dazu Studien. Also das tut der geistigen Gesundheit nicht gut, aber Kinder lernen ja auch viel von Vorbildern. Ich muss mich da auch an die eigene Nase fassen, ja, weil ich hänge auch viel zu viel auf Social Media rum, als es gut für mich wäre, und ich komme mir dann immer ein bisschen heuchlerisch vor, wenn ich dann groß irgendwie meinem Kind erzähle, wie schlecht das alles ist. Das hat sowas von, ja, do as I say, don't do as I do. Ja. So, weil die ganzen Eltern hängen ja auch den ganzen Tag am Handy. Wie sollen dann die Kinderchen lernen, dass man das nicht machen soll? Hm.
Was ich ganz interessant fand, es gab dann noch diese eine Funktion, nämlich die so eine Chat-Kontrolle so ein bisschen, die eingeführt wird bei diesen Teenager-Konten. Also, dass die Eltern einsehen können, mit wem die Kinder gesprochen haben, allerdings nicht die Nachrichteninhalte genau. Und da hatte ich irgendwie auch so, ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll.
Ja, wenn ich mich mal zurückversetze in meine Teenagerzeit, also das hätte ich mir ja wirklich verbeten, dass meine Eltern da irgendwie Kontrolle drüber ausüben können, mit wem ich kommuniziere.
Ja, mir wäre das sehr, sehr unangenehm. Also quasi auch alleine zu wissen, dass sie gucken, ah ja, der schreibt wieder mit Susanne aus der 7C oder was auch immer. Ganz, ganz unangenehm.
Also es klingt doch ein bisschen so, als tut uns, ich meine, Social Media tut uns auch nicht gut. Und wir sind, glaube ich, alle noch aufgewachsen mit einer Festnetznummer, die wir auswendig lernen mussten. So.
Ja.
Ne, das heißt, eigentlich denken wir uns Restriktionen aus für Kinder und Jugendliche, anstatt mehr Medienkompetenz für uns alle einzufordern.
Ja, ne, ich glaube, das spielt da voll mit rein. Also weil man merkt ja jetzt irgendwie in den USA gibt es irgendwie ganz viele Ideen für Regulierung. TikTok soll in den USA verboten werden. Also die Social Media Plattformen geraten ja jetzt gerade immer mehr unter Druck. Und ich glaube, sie wollen mit solchen Funktionen zeigen, hey, guck mal, wir haben das Problem auf dem Schirm. Wir schützen eure Kinder, keine Sorge. Wir sind gar nicht so schlecht für die Gesundheit, wie irgendwie alle möglichen Forschenden.
Glaubt ihr das?
Ich weiß nicht. Ne? Ich glaube, ja, es ist halt auch so ein bisschen Feigenblatt. Ich finde, gleichzeitig bin ich aber auch so, das löst bei mir immer so einen Reflex aus, das dann doch irgendwie in Schutz zu nehmen, die Plattform. Weil, also, die machen ganz, ganz viel schlechte Dinge und dann machen sie auch einiges ganz gut. Also, so, es gibt auch Forschung dazu, dass Leute, die, also, dass das auch der geistigen Gesundheit zuträglich sein kann, wenn man es auf eine bestimmte Art und Weise nutzt, um mit Menschen zu kommunizieren, in Kontakt zu treten, kreativ zu werden. So, das ist ja auch ein Teil davon. So, das ist ja auch, ist ja nicht alles schlecht daran.
Meta und die neuen Teen Konten bis jetzt nur in ein paar Ländern, aber bis zum Jahresende sollen die Konten auch in der EU umgestellt werden und dann erhalten alle Jugendlichen unter 16 Jahren automatisch ein Teen Konto. Der Popkultur Wochentalk. Heute zwei Gäste, drei Themen und eine Reibeisenstimme. Ja, diese Woche war es ja eigentlich noch mal ein bisschen wärmer, aber der Herbst ist da. Also je nachdem, mit wem man spricht, kommt entweder ein Yay oder ein Ugh. Und es ist ja auch irgendwie schon so ein Dauerscherz, dass mit dem ersten rot gefärbten Blatt auch sie wieder rauskommen. Die Frauen in kuscheligen Ackstiefeln und Flanellhemden, die Männer auch. Und in der Hand jeweils ein Pumpkin Spice Latte, also ein Kürbis-Gewürz-Milchkaffee.
Hallo ihr Lieben, Herbstzeit ist Kürbiszeit und Kürbiszeit schreit geradezu nach Pumpkin Spice Latte. Mal ehrlich, was gibt es bei diesem ungemütlichen Wetter Besseres?
Ja, was gibt's Besseres? Dennis Kogel, Diana Weiß, Pumpkin Spice Latte, yay oder ugh?
Yay. Ich muss eine Lanze über den Pumpkin Spice Latte brechen. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich der größte Pumpkin Spice Fanatiker wäre oder sowas, aber wenn ich auf dem Wochenmarkt spaziere mit meinem Flanellhemd und meinen Freunden und so einer kuscheligen Mütze, so, dann hole ich mir auch einen Pumpkin Spice Latte und ich feiere das auch.
Diana? Nee, ich bin dagegen. Ich bin dagegen, obwohl ich noch nie einen hatte. Trotzdem so ganz prinzipiell. Also ich finde interessant, ne, dass das Thema so kontrovers ist und Pumpkin Spice Latte wird so verachtet, glaube ich, wie kaum ein anderes Getränk. Und was steckt eigentlich dahinter?
Ja, man könnte
sagen, das ist eine reine Geschmacksfrage, ne, ob es einem halt schmeckt oder nicht. Aber diese Kritik am Pumpkin Spice Latte ist im Kern eine Kritik am Kapitalismus, an der Globalisierung und an allen Übeln, die diesen mit sich bringen.
Steile These.
Ist es nicht aber auch einfach, dass man irgendwie, also es ist ja eine sehr weibliche Ästhetik. Also, ne, es ist also quasi so dieses Herbstgirl, dieser Herbstgirl-Look, ja, der Pullover, wir haben es beschrieben, Flanell, dann Pumpkin Spice und so. Und ist das dann nicht irgendwie wieder so ein Ding, wo man dann irgendwie Frauen sagt, was sie nicht gut finden sollen oder so?
Also da hast du einen Punkt, Konsumkritik ist im Grunde immer frauenfeindlich,
ja.
Aber es geht ja hier auch, also woher kommt das eigentlich? Naja, aus USA natürlich, und zwar, es hat sehr viel auch mit Kritik an der Kaffeekette Starbucks zu tun, die haben ja den Pumpkin Spice Latte erfunden und dann eben auch nach Europa und nach Deutschland gebracht, und es steckt dahinter halt, also diese Kritik an so einem krakenhaften, globalisierten Konzern, der aber dann die Freude nimmt, die Menschen für eine Jahreszeit empfinden können, ja, weil spazieren zu gehen und die hübschen Blätter anzugucken, ist ja was ganz Unschuldiges, vor allem was auch gratis ist und ganz konsumfrei genossen werden kann. Und dieses alles zu nehmen und dann eine ganze Jahreszeit in so ein Konsumprodukt zu pressen und das dann wieder so zurückzuverkaufen als Comfortfood mit dieser Aussage, ja, kauf dir doch den Pumpkin Spice Latte, dann fühlst du dich gut, dann fühlst du dich geborgen und dann ist auch erst wirklich Herbst.
Aber kritisierst du dann auch Lebkuchen? Ist ja auch Weihnachten begrenzt.
Wer Pumpkin Spice hasst, muss auch gegen Lebkuchen sein.
Das ist tatsächlich nicht mein Lieblingsweihnachtsgebäck. Ja, es gibt natürlich auch immer diese, jetzt gibt es schon wieder Lebkuchen im Supermarkt. Aber ich glaube, es geht um diesen Turbokapitalismus, so um diese wirklich Ausbreitung und diese Penetranz, ja, mit der man jetzt überall Pumpkin Spice riecht, sieht, dass einem angetragen wird. Es ist auch sehr teuer, es ist sehr viel Sahne, sehr viel Zucker drin, möchte ich jetzt an sich gar nicht kritisieren, ne? Weil gönnt euch. Es fällt auch sehr viel Plastikmüll an und ich glaube, es ist so diese Vorstellung so einer ganz unkritischen Massenkultur, die damit verbunden wird, was Leuten dann übel aufstößt, dass man sozusagen alles nehmen kann und den Leuten überteuert zurückverkaufen in einer dicken Plastikverpackung und sie werden es lieben und produzieren bereitwillig da Content und machen auch noch Werbung dafür.
Aber wenn es auf dem Wochenmarkt ist und im wiederverwendbaren Becher und das ist vom kleinen Stand und dann haben sie den Pumpkin Spice selber gemischt. Weil es ist ja gar nicht so schwer, sich selber so einen Pumpkin Spice herzustellen. Was ist da drin? Hast du nachgeschaut?
Zimt, Muskatnuss, ja. Gewürznelke, Ingwer, Piment, manchmal noch Sternanis. Ja. Also im Grunde ist es das gleiche wie Lebkuchen. Ja, also man kann sich auch ein Lebkuchengewürz in seinen Kaffee kippen, wenn man gerne möchte. Dieses Kürbispüree, was da drin ist, sorgt ein bisschen für die Farbe. Da braucht man natürlich den durchsichtigen Plastikbecher, sonst sieht man ja nicht, dass das Getränk orange ist. Trägt aber nichts bei zum Geschmack, zum Glück, möchten manche sagen. Weil dann fragt man sich jetzt, ne, was ist es denn überhaupt mit diesem Kürbis? Schmeckt der denn wirklich so gut? Hat der so einen köstlichen Eigengeschmack? Und jetzt abgesehen von diesem Pumpkin Spice Latte-Wahn, gibt es ja auch noch die generelle Penetranz so der Kürbissuppe jetzt zu dieser Jahreszeit, die auch nicht jeder liebt.
Ich muss mich wieder outen, Kürbis, riesiger Fan. Ich habe mich das ganze Jahr gefreut auf Kürbis und darauf, das berühmte Twitter-Gedicht über den Kürbis vorzulesen. Es ist Herbst auf dem Feld, die Kürben von Chaos Fuchs auf Twitter, Zapp Urban vor 2018, ein sehr legendärer Tweet über die Kürben. Ich weiß nicht, Kürbis everything, bitte.
Okay, du magst es, Dennis, aber Diana, sprichst du damit nicht Millionen von Menschen ihren Geschmack ab, nur weil es viele mögen?
Über Geschmack kann man sich gut streiten. Also legendär ist ja auch die Kürbis-Hass-Kolumne von Max Groll, die er in der Titanic veröffentlicht hat. Und da spricht er dem Kürbis ja das Aroma einer ungelüfteten Umkleidekabine zu. Und er verweist vor allem auch auf die große Diskrepanz zwischen der Schönheit der Frucht. Ja? Mhm. Also da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen. So ein Kürbis, der macht schon was her. Ja, der sieht schön aus, der ist rund, der ist leuchtend orange. Damit hat eigentlich niemand ein Problem. Nur dann, was macht man halt damit? Also man muss da schon sehr viele Gewürze und so da hinzufügen, dass man da überhaupt so etwas Genießbares herausholen kann.
Ich bin da, ne, also ich habe das schon erzählt vor der Sendung, aber also heute Abend, mein Abendplan ist, ich mache Kürbisrisotto. Ja, ich habe mir den Weißwein gekauft, um das den Risotto-Reis zu dünsten darin so und ich freue mich darauf, und endlich dieses Kürbisrisotto zu machen.
Bisschen Kritik kriegt der Kürbis ab, aber die Hauptkritik ist ja hier Starbucks und alle Firmen, die auf den Trend aufspringen, war ja ein sehr amerikanischer Trend und jetzt auch mittlerweile in Deutschland gibt es auch Pumpkin Spice Kerzen und so weiter. Mhm.
Body Lotion sogar, habe ich neulich gesehen.
Ja, okay. Vielleicht ist es ein bisschen too much.
Aber darf Starbucks nicht auch mal was Gutes erfinden, was den Leuten gefällt? Also die haben ja zum Beispiel auch Einhorn-Frappuccinos entworfen, die mochte keiner. Die sind dann auch wieder aus dem Sortiment raus. Also ist nicht etwas, was viele mögen und dann gibt es halt.
Also da ließen sich jetzt, glaube ich, wirklich viele Beispiele finden für Sachen, die Leute mögen und die nicht gut sind.
Ja, ich weiß nicht, also ich bin glaube ich bei der Starbucks-Kritik gehe ich total mit. So, weil, ne, es ist so ein kommerzialisiertes Ding, das dann einem verkauft wird und dann wird irgendwie gesagt, dein Genuss des Herbstes ist irgendwie ein Produkt, das wir dir verkaufen, so, und das ist natürlich irgendwie unschön und irgendwie auch diese Penetranz von überall Pumpkin Spice und quasi, dass der Herbst nur Pumpkin Spice ist, ist vielleicht ein bisschen too much.
Na, und zum Kürbisrisotto ist ja schon hochkulinarisch dagegen, das erfordert ja auch Skills, das herzustellen. Was in meiner Wahrnehmung auch mit diesem Pumpkin Spice Latte Hass oder Abneigung einherging, war diese Idee, basic zu sein. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, es gibt so dieses Klischee von diesen Herbstgirls, die dann so ihren Herbstlook anziehen und sich ihren Pumpkin Spice Latte kaufen. Und das ging so einher mit dem Aufstieg des Wortes basic als Schimpfwort. Und ich weiß
also,
gar nicht.
Dass man einfach ganz normale Dinge mag, oder?
Ja, heißt es das? Ich habe mich wirklich gefragt, wie würdest du das übersetzen?
Ich würde sagen, es ist halt irgendwie Langeweile, so ein biederes, so wie alle anderen, so eine Ästhetik.
Genau, du
wie,
nimmst halt das, was dir vorgesetzt wird.
Ja, und das ist so eine Ästhetik, die sich irgendwie leicht replizieren lässt und die also sofort für was steht und das machen dann alle und man sieht ja dann irgendwie auf Instagram so, diese Ästhetik wird ja dann ganz, ganz oft wiederholt und dann posten halt alle dieselben Herbstlooks und dieselben Herbstbilder und dann ist man so, oh, das ist super basic. So, das ist ja, da steckt irgendwie keine eigene Kreativität dahinter.
Und Aktivitäten gehen damit einher. Also es gibt da jetzt auch, also Kürbisfarmen und so gibt es natürlich schon länger, aber mir kommt es vor, als dass es jetzt auch offensiver beworben wird, wirklich so als Fotolocation für Social Media, dass man rausfährt aufs Land, die Kinder einpackt, die dann eben entsprechend stylt, ganze Familie in Flanell und die posieren dann auf dem Kürbisfeld.
Okay. Also lieber so wie Dennis wirklich den Kürbis lieben und feiern.
Den Kürbis still feiern.
Genau, und nicht so viel drüber posten. Aber ja, es ist eigentlich, ich fasse mal zusammen, es ist okay zu mögen, was alle mögen, aber vielleicht ist es ja auch ein Anlass, seinen Geschmack mal zu hinterfragen. Wieso mag ich die Dinge, die ich mag, weil sie mir vorgeschlagen wurden, weil ich eine Werbung gesehen habe oder Influencer. Also einfach mal innehalten, das geht ja auch im Herbst ganz gut. Vielen Dank, Dennis Kogel und Diana Weiß.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Und ich bitte meine Reibeisenstimme wirklich zu entschuldigen und ich werde jetzt auch ich werde jetzt auch einen Tee trinken.